die Gutachten belegen, dass der Wolf sich eben noch in keinem günstigen Zustand befindet und dass eben eine Herabstufung des Schutzstatus zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht angesagt ist. Ja. Der Skandal besteht darin, dass eben der politische Druck von verschiedenen Seiten dann letztlich eine Abkehr von der rein wissenschaftlichen Betrachtungsweise bewirkt hat. Also es ist einfach auch eine Frage der politischen Kräfteverhältnisse.
Hier ist der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe, mit Sabine Sebald und Thomas Mitschke.
Gut, jetzt hatten wir eine Woche Zeit und sind schon wieder am Start, diesmal mit Folge 40. Hallo und herzlich willkommen euch da draußen und natürlich auch dir, lieber Thomas.
Ja, herzliche Grüße an unsere Zuhörer und natürlich auch herzliche Grüße an dich, liebe Sabine. Ja, ich komme mir vor, als ob wir beide verheiratet sind. Ja, ich habe ständig mit dir zu tun, heute schon wieder.
Wir reden mehr als mit unseren Partnern, ne?
Ja, so könnte man fast sagen, ne? Also ich meine, so ein Podcast ist ja auch immer Arbeit, ja?
Ja, klar.
Also, ne, wir müssen Vorgespräche führen.
Richtig.
Du sprichst mit den Leuten, die wir einladen. Also da steckt viel Arbeit dahinter. Und ja, da auch mal an dieser Stelle mein Respekt, dass du hier im Vorlauf immer schon so viel Arbeit leistest, die man ja nicht sieht und nicht unbedingt hört.
Aber das ist natürlich wie immer mir ein Herzensanliegen, das zu tun. Und vor allen Dingen mit einem so starken, tollen Podcast-Ehemann an der Seite wie dir, ist das natürlich, dann läuft das natürlich richtig gut. Ne? Also ich habe eben was Falsches gesagt. Ich habe gesagt, wir waren jetzt eine Woche nicht da. Das stimmt nicht ganz. Heute ist Montag, ehrlich gesagt. Der Tag, an dem wir diese Folge aufnehmen, ist Montag, der 3. Februar. Und heute bekommen wir ganz besondere Insider-Einblicke in das, was am 3. Dezember 2024 hinter den geschlossenen Türen der Berner Konvention passiert ist, als für die Herabsenkung des Schutzstatus des Wolfs abgestimmt wurde. Das war ja für uns alle irgendwie ein denkwürdiger Tag. Du kannst dich auch noch erinnern, ne?
Ja, natürlich.
Als die Nachricht kam, die Eilnachricht kam.
Klar. Genau. Wir haben alle auf die erste Nachricht gewartet von der Berner Konvention. Gleichwohl wussten wir alle, was uns erwartet. Also mit einer Überraschung war nicht zu rechnen.
Das stimmt. Heute haben wir einen Gast, der an diesem denkwürdigen Tag mit dabei war, der ständig in der Berner Konvention ist, als Observer seit 15 Jahren. Er vertritt dort die größte Schweizer Naturschutzorganisation, Pro Natura heißt sie. Unser Gast ist dort zuständig für internationale Biodiversitätspolitik. Er heißt Friedrich Wulff und ist heute hier bei uns zu Gast. Hallo und herzlich willkommen, Herr Wulff.
Ja, hallo.
Ja, schön, dass Sie da sind, Herr Wulff. Ich freue mich total und ich war total überrascht, als ich gelesen habe, dass Sie schon seit 15 Jahren Vertreter von Pro Natura in der Berner Konvention sind. Also hier in Deutschland würde man sagen, Sie sind ein alter Hase in diesem Geschäft. Ja. Und Ihre Funktion nennt sich ja Observer. Ist das so richtig?
Naja, also die Berner Konvention ist ja zunächst eine Konvention, eine internationale Vereinbarung zwischen verschiedenen Ländern. Und so gut wie alle europäischen Länder sind dort Mitglied. Und wir NGOs, also Organisationen, die sich im Naturschutz auskennen, dazu beitragen wollen, die dürfen eben auch an den Verhandlungen teilnehmen, haben aber natürlich nicht dieselben Rechte wie die Mitgliedstaaten. Wir können uns also lediglich zu Wort melden und Beiträge liefern, in den Pausen verhandeln. Aber die Entscheidungen werden natürlich von den Staaten getroffen.
Herr Wulff, mit welchen Gefühlen geht man in so einen Tag wie den 3.12. letzten Jahres, an dem man weiß, dass ganz Europa auf einen blickt?
Ja, man geht mit einem etwas mulmigen Gefühl, weil man weiß, das, was jetzt auf der Agenda steht, das lässt sich nicht mehr abwenden. Das ist natürlich sehr bedrückend, ne? Wenn man weiß, jetzt wird gleich eine Entscheidung getroffen, die man selber schlecht findet, die man nicht unterstützt. Eine Entscheidung, wo man auch Monate im Vorfeld viel getan hat, um eben gerade diesen Punkt zu vermeiden, zu schauen, dass eben innerhalb der EU eben dieser Antrag gar nicht erst gestellt wird. Und natürlich auch wissend, dass eben die Leute aus den Mitgliedstaaten selber, die jetzt für ihre Regierung da abstimmen müssen, eigentlich auch nicht diese Entscheidung unterstützen. Aber es ist wie, eine gewisse fatalistische Stimmung. Mhm. Man weiß, es lässt sich, es kommt und genau, man kann nichts dagegen tun.
Sie haben jetzt schon durchblicken lassen, dass das ein ganz, ganz spannender Tag war. Wie beginnt denn so ein Tag? Trifft man sich dann auch so wie, in der Firma oder an der Uni, in der Lobby, trinkt noch einen Kaffee, wirft sich schon mal vielsagende Blicke zu oder wie läuft das so ab? Wie beginnt so ein Tag?
Man muss sich das vorstellen, ne? Ich meine, die Verhandlungen finden ja statt beim Europarat. Die haben in Straßburg, in der Nähe auch vom Europaparlament übrigens, große Konferenzgebäude mit einigen großen Verhandlungssälen. Man kommt da rein und muss erstmal durch den Sicherheitscheck. Es ist wie am Flughafen, ja. Man muss den Rucksack ablegen, man muss den Gürtel ablegen. Man wird gescannt, ob man nicht irgendwelche Waffen bei sich trägt. Und wenn man das dann erledigt hat und auch sein Badge, also sein Etikett, wie man denn ist, abgeholt hat, dann trifft man vielleicht auch schon den einen oder anderen Mitteilnehmer, sagt guten Morgen und geht dann eben zum Verhandlungssaal, hängt dann seine Jacke hin und begrüßt die Ersten. Und da gibt's natürlich schon beim ersten Kaffee vor dem eigentlichen Meeting Gespräche. Und man überlegt dann eben gemeinsam, wie kann das heute laufen, und versucht natürlich auch gleich schon mit Verbündeten sich nochmal kurz zu checken, was macht ihr jetzt, wo steht ihr? So muss man sich das vorstellen. Also bei mir war konkret zum Beispiel jetzt, ich wusste, dass die Engländer nicht dafür stimmen würden oder wahrscheinlich nicht, und dass sie auf jeden Fall beantragen würden, dass man in Zukunft eine klare Vorgehensweise für die Herauf- oder Herabstufung von Arten in der Konvention zu verabschieden. Also bislang gab es oder gibt es noch keine entsprechende detaillierte Regelung, wie sowas stattfinden soll. Das haben die Engländer beantragen wollten, und ich habe eben mit denen jetzt erstmal Kontakt aufgenommen. Wie sieht's aus? Macht ihr das jetzt wirklich? Und die haben mir das bestätigt und haben mir auch gesagt, sie würden den Antrag eben der EU auch ablehnen. Genau. Und ja, dann geht man anschließend zu seinem Platz und dann fängt irgendwann die Sitzung an mit den üblichen Formalien und
ja, und wie läuft das dann ab? Dann wird ein Antrag verlesen oder vorgestellt. Wie geht das dann weiter?
Formal eben wird dann der Antrag nochmal, der bei den Unterlagen ja schon dabei war, man hat ihn ja schon lesen können, der wird dann nochmal mündlich vorgetragen, in dem Fall von der EU, die sich auch darauf berufen hat, dass sie diese Gutachten gemacht haben, dass sie sich darauf berufen. Und dann gab es eben von anderen Parteien, die haben sich auch zu Wort gemeldet, eben wie gesagt, England ist dann dran gekommen. Monaco hat nochmal eine sehr flammende Rede auch gehalten, in dem Sinne, dass es eigentlich keine wissenschaftliche Basis für diese Entscheidung, die die EU beantragt, gibt. Und auch sowohl Bosnien als auch Montenegro haben ihr angekündigt, dass sie sich dagegen aussprechen würden. Dann waren die verschiedenen Meinungen ausgetauscht. Die EU ist bei ihrer Meinung geblieben. Genau, und dann wurde die Abstimmung eingeleitet.
Aber Sie haben sich ja auch geäußert. Was war denn Ihr Einwurf? Man konnte ja dann quasi seine Meinung dazu kundtun, ne? Auch wenn Sie nicht stimmen können als Observer. Aber Ihre Meinung sagen können Sie schon in der Berner Konvention.
Absolut, genau. Bevor wir zur Abstimmung schritten, waren dann natürlich auch immer nach den Vertragsdaten die Observer dran. Und ich habe mich eben habe auch nochmal darauf hingewiesen, zum einen, dass wir diese Entscheidung nicht mittragen, und zwar als NGO-Community. Also das ist ja keine Einzelmeinung, sondern es gab eine große Geschlossenheit über die ganzen Naturschutz- und Tierschutzorganisationen quer durch Europa. Wir waren uns da alle völlig einig, dass wir das für einen falschen Schritt halten. Ich habe das nochmal dargelegt, habe aber auch darauf hingewiesen, eben, dass wir es wichtig fänden, zum einen, dass man in Erinnerung ruft, dass auch eine Art, die eben nicht mehr streng, sondern einfach nur noch normal geschützt ist, eben auch weiterhin in einen günstigen Erhaltungszustand gebracht werden muss, dass die also auch nicht beliebig abgeknallt werden darf, und dass weiterhin auch die ganze Politik der Koexistenz mit Herdenschutzmaßnahmen, Herdenschutzhunden, mit Herdenschutzzäunen, dass das weiter fortgeführt werden muss, weil das die Lösung letztlich ist, die am meisten Erfolg verspricht und die auch in verschiedenen Untersuchungen ja auch gezeigt hat, dass sie wirklich wirksam ist. Genau, und eben dann haben wir auch noch uns stark gemacht für den Antrag der Engländer, eben, dass wir gesagt haben, ja, wir hätten auch einen Zukunft dann eben gerne klare Regeln, wie jetzt eine Herauf- und Herabstufung stattfinden soll, dass das nicht einfach nur eine politische Meinung ist, sondern dass das eben auf klaren Kriterien damit eben mehr oder weniger wissenschaftlich stattfindet. Mhm. Genau, das habe ich dann äußern können. Ja. Und eben, aber das war dann wirklich der letzte Schritt vor der Abstimmung.
Okay, wir haben ja gehört, jetzt auch von Ihnen, dass Spanien zum Beispiel vorher im EU-Ministerrat nicht zugestimmt hat und einige andere EU-Staaten haben das auch nicht getan. Dort kam ja nur eine qualifizierte Mehrheit zustande und auf der Sitzung der Berner Konvention haben dann alle Entsandten der EU-Staaten zugestimmt, obwohl sie es eigentlich nicht hätten müssen. Warum haben die das gemacht? Das ist uns absolut unverständlich, ehrlich gesagt.
Naja, es ist halt so, dass eben solche Sachen innerhalb der EU vorher abgestimmt werden. Also in dem Fall war das der EU-Rat, ja, der hat dann eben im September diese entsprechende Entscheidung getroffen. Da gibt es also ein amtliches Dokument von denen. Und da steht auch, wie es Gepflogenheit ist, dass die EU eben mit einer Stimme spricht. Das heißt, wenn innerhalb der EU die Entscheidung getroffen ist, dann spricht die EU mit der Kraft ihrer 27 Stimmen auch dann, wenn es Minderheiten wie eben Spanien oder auch Irland gibt.
Aha, das heißt also, da wurde dann, die mussten sich dem beugen, dem Mehrheitswillen oder was?
Die mussten sich dem beugen.
Hat es da irgendwie Druck gegeben? Haben Sie da ein Bauchgefühl oder eine Vermutung oder irgendeine Erklärung, ob da irgendwelche Ideologien durchgesetzt wurden oder ob da irgendwie Druck ausgeübt wurde auf die Abstimmungsberechtigten?
Naja, im Vorfeld war ja schon klar, dass es jetzt nicht unbedingt durch die Wissenschaft gestützt ist. Und es gab ja auch einige Länder, die im Vorfeld erstmal gesagt haben, wir sind dagegen. Und dazu gehörte ja auch Deutschland. Aber eben, dann gab es eben verschiedene politische Mittel, um die verschiedenen Länder zu überzeugen oder dazu zu bewegen, das doch anders zu machen. Und ich glaube, da ist eben tatsächlich Druck möglicherweise auch von der Kommissionspräsidentin ausgeübt worden, auf die verschiedenen Regierungen dann ihre entsprechenden Ministerien anzuweisen. Und da ist dann eben in Deutschland das Umweltministerium umgekippt. In Luxemburg war es so, dass der Agrarkommissar dann seinen Posten als Agrarkommissar bekommen hat im Austausch dafür, dass die Stimme, dass er seinen Sinn wandelt. Ich weiß auch, dass auf Portugal Druck ausgeübt worden ist. Ja, das ist also schon massiv geschehen. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, welche Druckmittel bei anderen Ländern angewandt worden sind, um da die Meinung zu ändern. Aber es wurde ganz klar offensichtlich auf der politischen Ebene viel gemacht.
Mhm. Glauben Sie, dass das ein persönlicher Rachefeldzug gegen den Wolf ist? Wir erinnern uns an die Dolly-Affäre. Von der EU-Ratspräsidentin Ursula von der Leyen wurde ein Pony auf einer überhaupt nicht geschützten Koppel gerissen vom Wolf. Und seitdem, erinnern wir uns eigentlich, glaube ich, fast alle, führt sie einen erbitterten Kampf gegen die Wölfe. Glauben Sie, dass das zusammenhängt?
Das ist sehr, sehr, sehr gut möglich. Ich meine, wir haben ja bereits vor, also 2022 war ja der letzte Vorstoß in dieselbe Richtung und das war der dritte Vorstoß, den eben die Schweiz gemacht hat, um den Schutzstatus des Wolfs herabzusenken. Damals ist eben die Schweiz an der Mehrheit der EU gescheitert, die da als Block gesagt hat, nee, wir wollen diese Veränderung nicht. Ja. Und insofern ist völlig klar, es ist eben zwischen 22 und 24 da auf der EU-Ebene Sinneswandel eingetreten. Mit Sicherheit ist da auch seitens eben von Frau von der Leyen, also durch die Geschichte eben, dass ihr Pony gerissen worden ist, da wichtig gewesen. Ich habe mir also von einigen Leuten versichern lassen, dass diese Geschichte zutreffend ist. Mhm. Ja, dass also tatsächlich da das den Anstoß gegeben hat, was in Bewegung zu setzen. Mhm. Ich meine, was auch noch relevant war, war die Entscheidung des EU-Parlaments Ende 22. Auch da gab es entsprechenden Vorstoß, der dann aufgegriffen wurde. Mhm.
Welche Reaktion hat es denn dann im Saal gegeben? Muss man sich das so vorstellen, dass das im Prinzip, da wird eine Tagesordnung abgearbeitet, jeder weiß, was passieren wird, jeder weiß, wer dagegen stimmt, wer dafür stimmt. Wie ging es dann weiter? Welche Reaktionen sind erfolgt?
Ja, also ich meine, da war ziemlich rasch dann die Kaffeepause dahinter. Und dann kamen natürlich die Medienanfragen. Aber was ich sagen kann, ist, dass tatsächlich, es war keine große Diskussion danach. Es ist einfach das Erwartete eingetreten. Alle haben gewusst, es kommt, es kam. Mhm. Und was soll man da auch mal groß machen? Ich habe mit einigen der Delegierten da gesprochen und von allen habe ich gehört, es tut uns leid und es frustriert uns, dass wir so haben stimmen müssen. Ja,
also stimmt es, dass einige den Saal verlassen haben?
Nein.
Nein? Das wurde kolportiert, dass da einige irgendwie verbittert den Saal verlassen hätten. Das war nicht so.
Nein. Also das habe ich nicht wahrgenommen. Es war ja für die Abstimmung erstmal notwendig, dass möglichst alle da sind. Ja. Mhm. Zumindest die Gegenstimmen, also zu den vier Ländern, die ich genannt hatte, kam dann auch noch Albanien hinzu. Also es gab 5 Länder, die dagegen gestimmt haben.
Immerhin 5, eine ganz große Anzahl, ne?
Ja, das schon. Man hat eben dann in dem Kontext eben auch noch fokussiert einfach auf einmal die beiden Vorstöße, hier die Schadensbegrenzung zu betreiben. Eben zum einen eben diese Regelung, dafür gibt es jetzt eine Arbeitsgruppe, diese Regelung, die bestimmt, wie herauf und herabgestuft wird beim Schutzstatus. Ja, da gibt es also eine Arbeitsgruppe, die wird eine entsprechende Regelung, ein Prozedere erarbeiten. Und das andere war einfach auch, dass ich ja angeregt hatte, doch mal in dem Beschlusstext doch zu verankern, dass weiterhin immer noch einige Regelungen gelten für den Wolf, ja. Und damit die Länder das präsent haben und damit klar ist, das ist jetzt kein Freibrief, alle Wölfe abzuschießen, sondern das ist einfach eine andere Form des Managements. Aber das Grundziel, nämlich die Erreichung eines guten Erhaltungszustands der Wolfspopulation, ist nach wie vor da und muss auch nach wie vor erreicht werden. Und das ist der Text, den ich da vorgeschlagen hatte, wurde dann auch mit Wohlwollen, hatte ich das Gefühl, eben gerade von der EU aufgegriffen.
Aha, weil tatsächlich.
Das war durchaus möglich, dann eben danach was zu machen. Und da waren die eigentlich froh um diese Anregung. Und das ist dann auch mit einigen wenigen Anregungen von Norwegen, die wollten das wieder verwässern, dann durchgekommen. Aber da hat sich denn die EU auf unsere Seite gestellt. Die waren eigentlich sehr froh, weil das ein bisschen, sag ich mal, so ein klein bisschen ein Trostpflästerchen für sie war. Ja, und wie muss ich einfach klar machen, die Leute, die in der Berner Konvention teilnehmen, das ist nicht die Ebene Minister, das ist nicht die politische Ebene, das sind eben in den Ministerien die Leute, die sich mit den Themen auskennen. Mhm. Ja. Und deren Herz schlägt für den Naturschutz, für die war das natürlich auch ein harter Schlag. Ja. Der Wolf war ja auch nochmal Thema im Rahmen der Berner Konvention. Wir haben jetzt über den Dienstag geredet, aber am Donnerstag gab es ja zwei Fälle, wo eben der Schweiz und Norwegen vorgeworfen worden war, sie hätten in Bezug auf ihr Wolfsmanagement gegen die Berner Konvention verstoßen. Ja. Mhm. Und da hatten wir dann die klare Situation, dass beide Länder aufgefordert worden sind, ihre Wolfspolitik nochmal zu überdenken, weil die eben doch zu liberal war, zu einfach eben Abschüsse ermöglicht hat. Und dann klar, norwegische Situation, da gibt es dann ein einziges Wolfsgebiet und die haben einen Bestand von, glaub ich, 20 Tieren oder so. Also legen Sie mich auf die Zahlen nicht mehr weg, aber sie war erschreckend niedrig und dann eine Population, die da auch noch mit Schweden geteilt wird, ja. Und das war deren Messleiter, so viel wollten sie erreichen, ja. Und das aber eben nur begrenzt auf ein bestimmtes Gebiet. Und es war völlig klar, diese Regelung ist viel zu restriktiv und jetzt sind sowohl die Schweiz auch Norwegen auch aufgefordert worden, danach zu justieren. Mhm. Also sind jeweils Verfahren eröffnet worden. Man hat auch gemerkt, so die Abstimmung war völlig sonnenklar, da haben die EU-Staaten ganz klar dafür gestimmt und mein Eindruck war eben, das war auch ein bisschen eine Reaktion auf das, was am Dienstag geschehen war. Da waren jetzt die EU-Mitgliedstaaten wieder frei in der Abstimmung und da wollten sie ein klein bisschen wieder gut machen, was sie am Dienstag eben an Schaden angerichtet haben.
Haben Sie schon Reaktionen aus den jeweiligen Ländern, also aus Norwegen und der Schweiz, erhalten? Weil ich kann mir vorstellen, dass es zumindest der Schweiz, wir hatten die gerade im Podcast, oder wir hatten das Thema Schweiz gerade im Podcast, dass denen das einfach mal richtig egal ist. Ich glaube, das schert die relativ wenig.
Naja, gut, das wird natürlich auf der nächsten Sitzung der Berner Konvention wieder aufs Tapet kommen. Und dann müssen sie bis dahin darstellen, wie sie die vorgeworfenen Probleme bereinigen. Ja. Und,
okay.
Ich habe jetzt mit Norwegen nicht wieder reden können seitdem, aber bei der Schweiz, ja, ist es so, man hat gesagt, ja, wir werden da reinschauen, gucken, wie wir das jetzt berichtigen. Also da gab es schon eine Reaktion nach dem Motto, ist mir nicht egal, ich werde dann entsprechend eben das wohl machen müssen.
Sie sind ja nicht Repräsentant der Berner Konvention, Sie sind ja nur Observer, also Sie sitzen dabei, wenn entschieden wird oder wenn abgestimmt wird. Aber glauben Sie, oder was wird passieren, wenn die Schweiz jetzt gar nicht reagiert darauf? Gibt es da irgendwelche Sanktionsmaßnahmen, die Berner Konvention verhängen kann? Weil es steht zu befürchten, dass da nicht viel passiert. Die glauben an ihre Wolfspolitik. Sie sind davon felsenfest überzeugt, dass das gut und richtig ist, was die machen.
Also ich glaube nicht, dass die Schweiz nicht reagieren wird, sondern sie wird versuchen, das, was sie in der Zwischenzeit unternommen hat, möglichst in einem positiven Licht darzustellen. Ja. Mhm. Wenn jetzt die Länder nicht reagieren, dann werden sie mit erhöhter Dringlichkeit gebeten, das dann bitte in angemessener Frist doch noch zu tun. Ja. Aber es ist natürlich so, ne? Also es ist eine internationale Konvention, es gibt keinerlei wirkliche Mittel, jetzt ein Land zu irgendetwas zu zwingen. Ja, also wenn ein Land gegen die Berner Konvention verstößt, dann wird das vielleicht irgendwo festgehalten. Aber es gibt ja keine Polizei, die das umsetzt. Und ich habe auch noch nicht erlebt, dass sie jetzt vor Gericht gezerrt werden. Das ist in der EU anders. Da gibt es ja den Europäischen Gerichtshof, wenn gegen EU-Recht verstoßen wird. Das ist schwierig und da muss man sich einfach darauf verlassen, auf die auch Integrität der Länder, ja, also auf den Goodwill. Es gibt auch noch die Wiener Konvention, ja, also Pacta sunt servanda, sprich, wenn man einmal sich zu etwas bekannt hat, dann muss man sich auch dran halten. Und natürlich auch einfach das Mittel der Peer Pressure, ja. Das heißt, die anderen Länder gucken dann alle auf Norwegen und die Schweiz und sagen, hey, also hier so geht das gar nicht, ja. Und das ist natürlich auch kein schönes Gefühl, wenn man merkt, hoppla, man fällt hier aus dem Rahmen und ist hier so quasi der Außenseiter. Aber eben, das sind die Mittel, die zur Verfügung stehen.
Okay.
Aber Herr Wolf, das macht mir echt große Sorgen, wenn Länder aufgefordert werden, ihre Wolfspolitik zu überdenken. Jetzt stellen wir uns das im Straßenverkehr vor. Ein Straßenverkehrsteilnehmer fährt an einem Kindergarten, wo 30 km/h erlaubt sind, mit 150 lang. Und die Polizei hält ihn an und bittet ihn, seinen Fahrstil zu überdenken und lässt ihn weiterfahren. Ja, also so kommt mir das vor in der Berner Konvention. Da wird gegen das Regelwerk verstoßen, auch nachweislich. Und dann bittet man die Länder, das zu überdenken. Sie sprachen von Goodwill. Und dann sind wir ja schnell bei der Frage, welche Wertigkeit hat die Berner Konvention überhaupt noch, wenn den Ländern im Prinzip dieser Spielraum bei der Umsetzung des Regelwerks also im Prinzip wird er ja eingeräumt. Ne? Die wissen, oh, wenn wir dagegen verstoßen, ja, dann gibt's dann werden wir gerügt in der Konvention. Beim nächsten Mal werden wir dann wieder nachgefragt. Aber da ist doch der Druck der Lobby in den einzelnen Ländern, nicht zuletzt auch hier in Deutschland, viel größer. Wie müssen wir denn damit umgehen? Goodwill kann doch nicht reichen, oder? Wird das nicht auch innerhalb der Kommission diskutiert, dass das heutzutage nicht mehr reicht, wenn wir auch bei der EU an die EU-Vertragsverletzungsverfahren denken? Deutschland hat über 40 Vertragsverletzungsverfahren. Das wird alles einkalkuliert mittlerweile. Ja, also die Verstöße auch gegen Berner Konvention, das wird einkalkuliert. Ja, das macht uns und ich glaube auch unseren Hörern große Sorgen.
Ja, also da muss man schon deutlich zwischen der Berner Konvention, die eine internationale Konvention ist, auch wie immer die Klimarahmenkonvention und was weiß ich, ja, oder eben in unserem selbe Dimension wäre die Biodiversitätskonvention unter der UN, ja, da gibt es eben auch keine Möglichkeiten. Wenn Trump jetzt aus der Klimarahmenkonvention raussteigt, dann ist das sein Recht, das kann er machen und da gibt es keine Möglichkeit, ihm da jetzt irgendwo in Strafen aufzubrummen, ja. Das ist leider so, ja, sondern das ist in der Sphäre, das ist in internationalem Recht. Es gibt keine Weltpolizei, es gibt keine Weltregierung, sondern die Staaten sind souverän und ihre Regierungen können das tun, was sie für richtig halten. In der EU ist es anders, weil tatsächlich in der EU die EU einen rechtlich bindenden Vertrag hat und die EU hat auch einen europäischen Gerichtshof. Da kann man juristisch Sachen vors Gericht bringen. Und wenn die Mitgliedstaaten das nicht machen, gibt es gewisse Eskalationsstufen. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo dann der Europäische Gerichtshof die EU-Staaten, die Betreffenden, die dann ihre Aufgaben nicht erfüllen, eine saftige Strafe androht oder aufbrummt. Ja, das sind dann Millionenbeträge. Das ist also wirklich ganz viel Geld. Und bisher ist es immer so gewesen, dass unter dem Eindruck dieser Strafen die EU-Staaten dann beigegeben haben und das gemacht haben, was von ihnen fordert. Also einfach großer Unterschied zwischen den beiden. Ne? Deswegen sind wir in der EU in vielen Beziehungen auch mit dem Naturschutz weiter, weil einfach das Hauptnaturschutzinstrument der EU ist ja die FFH-Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie. Und das ist einfach rechtlich bindend. Wenn da jemand dagegen verstößt, dann gibt es ein entsprechendes Urteil vom EuGH und dann wird das korrigiert. Das ist zwar auch eine Sache, die nicht von heute auf morgen immer geht, aber es funktioniert. Und wir haben bei der EU das Natura 2000 Schutzgebietsnetz. Ja, da gab es Fristen und eben entsprechende Verfahren. Und dieses Schutzgebietsnetz, das steht jetzt zu 99%. Im Gegensatz dazu haben sie bei der Berner Konvention genau dasselbe Instrument des Marktnetzwerks, ja. Und die Schweiz hat jetzt gerade mal 1,5% ihrer Fläche da als Schutzgebiete ausgewiesen. Und das sind alles Flächen gewesen, die vorher auch schon geschützt waren, ja, nur unter einem anderen Label, ja. Einfach nur so, um zu demonstrieren, ja, wie sich das bemerkbar macht. Und da ist in der EU also schon eine ganz andere Verbindlichkeit.
Kam es eigentlich zu internationalem Protest gegen die Entscheidung der Berner Konvention?
Ja, schon. Es gab da schon viele, die damit nicht einverstanden waren. Und es gibt jetzt auch eine Petition. Es gibt ja die Entscheidung der Berner Konvention, wird erst Anfang März, nach 3 Monaten, als Frist verbindlich sein. Bis dahin haben die Staaten, die nicht da waren oder auch alle eigentlich, die Möglichkeit, nochmal ihre Meinung zu revidieren und das dagegen, auf schweizerisch Rekurs einzulegen, also dagegen sich zu beschweren. Das ist rein theoretisch eine Möglichkeit. Ich bezweifle allerdings, dass da viel passieren wird, weil das sind, also aus meiner Sicht, meine Erwartungshaltung ist, dass das jetzt nicht ins Wackeln kommt deswegen.
Können wir vielleicht nochmal über den Beschluss selber sprechen? Also wir müssen ja mal herausarbeiten, welcher Skandal eigentlich dahinter steckt, ja? Was ist tatsächlich schiefgelaufen, Herr Wolf? Es gab ja 2 Gutachten, die den tatsächlichen Erhaltungszustand des Wolf kritisch sehen und die wurden außen vor gelassen. Können Sie da nochmal was zu sagen?
Tatsächlich, ne? Es gab ein Gutachten, das hat die Berner Konvention selber in Auftrag gegeben. Und es gab dann eben ein Gutachten, das eben als Reaktion dieses Vorstoßes des EU-Parlaments, jedenfalls habe ich das so wahrgenommen, dann von der Kommission in Auftrag gestellt worden ist. Und dann wurde eben behauptet, dass diese Gutachten die wissenschaftliche Basis für diese Entscheidung liefern. Und das hat niemand wirklich geglaubt, ja. Denn die Gutachten belegen, wie sie ja sagen, dass der Wolf sich eben noch in keinem günstigen Zustand befindet und dass eben eine Herabstufung des Schutzstatus zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht angesagt ist. Ja. Der Skandal besteht darin, eben, dass eben der politische Druck von verschiedenen Seiten dann letztlich eine Abkehr von der rein wissenschaftlichen Betrachtungsweise bewirkt hat, eben dadurch, dass Sie haben das Pony von Frau von der Leyen erwähnt, aber es gibt eben auch Länder, wo der Druck eben auch schon seitens der Landwirte schon immens gewesen ist, beispielsweise in Österreich, ja, wo also die ganzen Bundesländer dann so viel Druck aufgebaut haben, dass auch die österreichische Bundesebene da dem Antrag dann zustimmen und musste und eben eine Herabstufung des Wolfs gefordert hat, ja. Also es ist einfach auch eine Frage der politischen Kräfteverhältnisse und da haben eben dann die Wolfsgegner die Muskeln spielen.
Sie als Mann der Wissenschaft, wie finden Sie persönlich, dass die Berner Konvention den Weg der Wissenschaft verlassen hat?
Also es ist natürlich sehr bedauerlich, ne? Das ist völlig klar. Ich finde diese Entscheidung falsch. Aber ich sehe halt auch eben willkommen in der Realpolitik. Ich meine, der Wolf ist jetzt nur ein Beispiel. Wenn Sie sich anschauen, was auf der Welt derzeit sonst an Entscheidungen läuft, wo man sich die Haare sträuben, ja. Das ist einfach auch eine Machtfrage letztlich, ne? Und da muss man einfach schauen, dass man eben in dem Rahmen, der einem dann gegeben wird, das Beste draus macht. Ich glaube, die Entscheidung jetzt anzuzweifeln, das hilft uns jetzt auch nicht mehr wirklich viel weiter, weil ja, es ist aber eben, der größte Spielraum ist eben in der Auslegung, ja. Also was kann man jetzt tatsächlich machen? Und das ist ja nicht in Stein gemeißelt, was man im Einzelnen alles machen darf, aber einfach schauen, dass eben in den einzelnen Mitgliedstaaten das Wolfsmanagement nach wie vor so gut wie möglich ist und man letztlich dann doch zu einer Erholung der Wolfsbestände auch in Westeuropa kommt, ja, eben auf einem Weg des Miteinander, auf einem Weg eben der Koexistenz und eben auch unter Ausnutzung eben, wie gesagt, von Spielräumen. Also ich hatte zum Beispiel Gelegenheit, mit der Kollegin aus Lettland zu sprechen, ja, bei denen ist der Wolf nie streng geschützt gewesen, weil die erst später zur Berner Konvention und zur EU gekommen sind. Und da haben sie bei Eintritt eben die Möglichkeit gehabt zu sagen, ja, wir wollen den Wolf nicht streng schützen. Das haben sie genutzt. Und da ist es zum Beispiel so, dass die Wölfe, da wird eine Quote pro Jahr ausgegeben und es findet ein Wolfsmonitoring statt. Und die stellen eben fest, dass trotzdem die Wolfsbestände ansteigen bei ihnen. Mhm. Ich meine, diese Möglichkeiten hat jedes Land, ja. Also dass man einfach schaut, man legt eine Quote fest, die Vermehrung der Wolfsbestände, die ja nicht entgegensteht, sondern eben trotzdem es erlaubt, da einen Anstieg zu tolerieren. Das ist ja tatsächlich so, dass der Wolf eine Schlüsselart ist für unsere Ökosysteme. Vielfach eben auch wir das Problem haben, dass es keine Top-Predators gibt, die eben das Schalenwild zum Beispiel regulieren, das unsere Baumverjüngung bedroht, ja, und die dann forstliches Eingreifen nötig macht und die Naturwaldverjüngung widerspricht. Also wir brauchen auch diese Schlüsselbeutegreifer. Und von daher bin ich optimistisch oder sagen wir mal so, werden wir alles tun, damit eben das entsprechend weiter ausgenutzt wird und die Wölfe eben sich trotzdem einen guten Erhaltungszustand begeben. Was man vielleicht auch noch ergänzen sollte, ist, es steht jedem Land frei, weiterhin einen Schutz, einen strengen geschützten Status für seine Wölfe zu behalten. Ja, es ist nicht gesagt, dass man ihn jetzt runterpegeln muss auf nationaler Ebene. Ne?
Das werden aber alle tun, glaube ich, oder? Also ganz ehrlich, mal Hand aufs Herz. Also Deutschland, da glaube ich Mühe zu glauben, dass wir den Wolf weiterhin als streng geschützt führen.
In Deutschland wird man das einfach, ich meine, das ist natürlich auch ein Stück weit ein politisches Signal. Ne? Also das ist natürlich hilfreich, um zu sagen, hier, ihr Wolfsgegner, jetzt habt ihr endlich, was ihr wollt. Und einfach um die Diskussion, die ja kontrovers ist. Und es gibt auch, muss ich auch einräumen, es gibt auch verständliche Argumente. Also ein Stück weit kann ich schon auch die Situation von Schafshirten und so weiter nachvollziehen. Das ist für sie schon ein Mehraufwand und so weiter. Und eben, aber wenn sie das Gefühl haben, ja, ihre Anliegen werden ernst genommen, kommt man ja vielleicht auch wieder besser miteinander in Dialog und kann gemeinsam versuchen, tatsächlich was in die richtige Richtung zu bewegen. Ja, einfach, dass man eben diese politische Verhärtung der Fronten wegkriegt und damit dann doch im Grunde das, was wir die ganze Zeit wollten, erreicht. Ja.
Also glauben Sie, dass das der Weg ist zu einer Koexistenz mit dem Wolf?
Wir werden es beobachten. Ja, wir haben jetzt die Situation, die wir nicht ändern können. Ja, und das wäre einfach mein Wunsch, ja, dass das so geschieht, dass eben jetzt die Wolfsgegner bekommen haben, was sie wollten und dann auch eher bereit sind, eben dann doch nochmal mit den Wolfsbefürwortern und den Naturschutzbehörden zu reden, dass man da, ich meine, wie gesagt, sie müssen ja auch nach wie vor schauen, dass sie das in einen günstigen Haltungszustand kriegen. Das ist ja nicht weg. Ja.
Herr Wolf, aber viele zweifeln jetzt natürlich an der Berner Konvention, weil sie den Weg der Wissenschaft verlassen hat. Wir sind mitten im größten Artensterben seit Ende der Dinosaurier. Und ja, der Wolf ist ja praktisch nur einer von ganz vielen Arten. Wir sehen generell, wie es in Europa läuft. Wir haben hier den Blick auf Deutschland. Die Berner Konvention ist gegründet worden, das Übereinkommen zum Schutz von Tieren und Pflanzen. Und wenn wir hier sehen, wie Tiere wirklich geschützt werden, nämlich dass der Schutz immer mehr ausgehebelt wird, konterkariert wird. Auch wenn wir auf Schutzgebiete gucken, da fragen wir uns schon, was hat die Berner Konvention überhaupt noch für einen Wert, wenn sie so durch Lobbyisten ausgehöhlt werden kann, unterwandert werden kann und letztendlich Beschlüsse gefällt werden, die mit Wissenschaft nichts mehr zu tun haben. Der Wolf, klar, ist nur einer Art, aber zukünftig kann es noch ganz andere Arten treffen und im Prinzip kann das ja, was hier jetzt mit dem Wolf passiert, ist auch ein Präzedenzfall sein für andere Arten. Ich denke zum Beispiel an Biber, Komoran, das sind alles Tierarten, die angeblich stören, die Schäden verursachen und wenn man jetzt einmal gesehen hat, wie man die Berner Konvention ja praktisch aushebeln kann, indem man einfach zu solchen Beschlüssen kommt, dann kann das ja noch ganz andere Tierarten treffen. Und viele zweifeln dann an den Wert der Berner Konvention. Wie ist da Ihre Meinung?
Naja, also so einfach war das ja nicht, ne? Ich meine, da haben 27 EU-Mitgliedstaaten über ein Jahr lang drum gerungen, da gemeinsam eine Linie zu finden. Das war eine sehr kontroverse Diskussion. Wenn jetzt die gesamte EU, die also mehr als die Hälfte der Stimmen in der Berner Konvention hat, da entsprechend agiert, das ist dann keine so leichte Sache. Das ist das eine. Das andere ist gerade deswegen, eben damit das eben in Zukunft schwieriger wird und eben mehr wissenschaftsbasiert ist, haben wir ja diese Arbeitsgruppe gegründet, um künftig Herauf- und Herabstufungen klare Kriterien zu haben. Und da wird es dann nicht mehr so einfach sein, wie es jetzt der Fall war. Ja, dann kann man sagen, okay, hoppla, also die Art ist bedroht, ist weit von einem günstigen Haltungszustand, wir können sie nicht herabstufen. Und dann werden so Vorstöße, wie sie jetzt kamen, in Zukunft schwieriger werden.
Wollen wir hoffen, dass es so kommt?
Absolut, ja. Aber eben, man muss sich bei allem bewusst sein, ja, es ist immer eine Frage auch der Machtverhältnisse, ja. Es ist nicht nur eine Frage der Wissenschaft, leider. Mhm. Das erleben wir an allen Ecken und Enden, ja. Das ist sehr traurig, aber.
Wissenschaft wird eben halt immer häufiger auch generell in Frage gestellt. Das ist ja auch so ein Phänomen unserer Zeit, was ja parallel verläuft zu politischen Entwicklungen.
Ja, oder ignoriert, ne? Gell?
Ja, ja, oder ignoriert wird, ja, so. Ja, klar, ne?
Es ist ja klar. Wir werden als Naturschutzverbände natürlich dranbleiben. Wir werden weiterhin versuchen, das Beste aus der Situation zu machen, für den Wolf und für den Naturschutz. Und man muss sich eben einfach um die Frage des Werts der Berner Konvention zurückzukommen. Es ist immerhin schon ein riesiger Wert, dass die verschiedenen Länder miteinander in Kontakt treten, reden, versuchen, gemeinsame Entschlüsse zu fassen und nicht jeder für sich. Ja. Von daher wäre es fatal, die Berner Konvention jetzt abzuschreiben, zu sagen, dass wenn die so leicht beeinflusst werden kann, dann brauchen wir sie nicht. Nee, also ich sehe schon einen immensen Wert für die internationale Zusammenarbeit im Bereich Naturschutz und sind viele tolle Sachen auch durch die Berner Konvention, die Wiedereinführung von Tierarten zum Beispiel, ermöglicht worden. Mhm. Und insofern würde ich das eher eben als, sag ich mal, ich hoffe mal, als Ausnahme betrachten, mhm, als einen Fall, wo eben massivste politische Interessen drin waren, die nicht der Normalfall sind.
Mhm. Herr Wolf, ich habe doch noch eine Frage auch jetzt. Es wird ja zukünftig vor allen Dingen um den günstigen Erhaltungszustand gehen. Ja. Wie wird das bei euch diskutiert, in der Schweiz, aber auch generell in der Berner Konvention? Weil das sind ja jetzt die entscheidenden Fragen.
Ja, also es gibt ja wissenschaftliche Richtlinien und beim Fall der Schweiz hat das ja auch seine Bewandtnis gehabt mit dem Schweizer Fall, weil eben die Schweiz eben festgelegt hat, dass ein Bestand von 10 oder 12 Rudeln ausreichend ist als absolutes Minimum. Ja, und es gibt wissenschaftliche Gutachten, gibt diese Large Carnivore Specialist Group, ja, unter der IUCN, das sind wirklich die Experten, und die sagen, wir brauchen mindestens 20 Wolfrudel in der Schweiz, ja. Und genau das wurde jetzt auch zum Anlass genommen, um die Schweiz dann zu ermutigen, da wieder auf den rechten Weg zu kommen eben.
Herr Wolf, wir danken Ihnen von Herzen für dieses wirklich spannende Gespräch, für diese Einblicke in die Berner Konvention und alles, was da dranhängt, und im Speziellen bei dieser großen Entscheidung am 3. Dezember letzten Jahres. Ich glaube, wir haben eine Menge gelernt heute und deswegen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen auch für die Zukunft in der Berner Konvention viele spannende Momente, aber hoffentlich auch viele Momente mit Entscheidungen, hinter denen Sie dann auch wirklich stehen können. Und dass wir hoffentlich alle auf einen guten Weg zurückkommen in Sachen Natur und Zusammenleben auch mit dem Wolf und den großen Beutegreifern. Vielen, vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Wolf, für Ihre Ausführungen. Dann wünsche ich Ihnen auch für die Zukunft für Ihre Arbeit in der Berner Konvention noch ganz viel Erfolg. Bleiben Sie wachsam, bleiben Sie achtsam. Es geht nicht nur der Tierart Wolf in einzelnen Ländern dann zukünftig schlecht. Es geht vielen, vielen Tierarten schlecht, wo wir uns fragen, warum greift dieses Schutzsystem nicht? Viele Hörer können nicht verstehen, streng geschützt, geschützt, was bedeutet das eigentlich noch? Ist geschützt nicht geschützt und warum dürfen sie dann doch gemanagt und bejagt werden? Also da gibt es noch ganz viele Fragen, glaube ich, die man sich auch bei der Berner Konvention stellen muss. Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg und alles Gute. Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.